Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast für Bad Wünnenberg. Vielen, vielen lieben Dank für die tollen Rückmeldungen zu unserem letzten Podcast. Wir hatten mit der Josephine einen tollen Podcast, die Einblicke gegeben hat in ihr Lohnunternehmen, was echt auf viele Rückmeldungen und Begeisterungen geführt hat. Von daher auch bitte wieder die Aufforderung an euch, wenn ihr Wünsche und Ideen habt, hier in den Podcast zu kommen oder auch Themen zu besprechen, dann immer wieder gerne her damit über die bekannten Kanäle oder sozialen Kanäle oder auch persönlich, wie auch immer. Und das nehmen wir dann netterweise auf und würden das dann auch gerne hier mit euch besprechen und auch zeigen. Ich freue mich auf einen besonderen Gast heute hier im Studio bei uns. Es ist Weihnachten. Es ist die weihnachtliche Zeit und ich freue mich sehr, dass Pfarrer Klaus-Jürgen Reiß bei uns im Studio zu Gast gekommen ist. Ein herzliches Willkommen, schönen guten Abend kann man schon fast sagen, Herr Reiß, zu dieser Weihnachtszeit.
Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bin dieser Einladung sehr gerne gefolgt.
Wir hatten den Hinweis bekommen, dass wir doch mal so eine Art Sonderfolge machen sollten zu Weihnachten und dass es darüber naheliegen würde, dass wir uns da kirchlichen Beistand natürlich holen sollen. Deswegen von daher vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit haben, kurz vor Weihnachten da auch noch so aktiv zu sein und uns hier im Podcast ein bisschen über das Leben und Arbeiten in und für Bad Wünnenberg zu erzählen. Ja. Wir hatten schon einiges im Vorgespräch scherzhafter, herzhafterweise diskutiert und auch besprochen, was sehr, sehr schön ist. Sie sind jetzt über 25 Jahre Pfarrer. Und wenn wir es jetzt genau ermittelt haben, sind Sie seit 12, 13 Jahren hier in Bad Wünnenberg, seit 2011.
Ne? Ich das seit 2011, fand. Genau. Ja. Was am 15. November 2011 bin ich hier in den Dienst gekommen. Und zwar damals war meine erste Amtshandlung der Buß- und Bettag-Gottesdienst in Fürstenberg im Kirchhaus zu halten.
November 2011.
Dann. Genau.
Ja. Ja. Sehr schön. Und kommen aber gar nicht von hier.
Also aus dem südlichen Kreis Paderborn komme ich nicht. Nein, ich bin gebürtig aus Bielefeld und habe vorher in Warburg gearbeitet, in der dortigen Kirchengemeinde. Und wir sind mit meiner Frau, also meine Frau und ich sind gemeinsam gekommen. Meine Frau ist auch Pfarrerin. Und als wir hier hinkamen, hatten wir die Gelegenheit, dass wir beide eine Pfarrstelle antreten konnten. Das war in Warburg damals nicht so möglich und da haben wir die Gelegenheit genutzt und uns beworben und das Presbyterium hat sich erfreut gezeigt und hat gesagt, jo, die nehmen wir.
Und die Bevölkerung hoffentlich auch. Und
die Bevölkerung hat sich auch, glaube ich, gefreut. Wenigstens die evangelische, aber ich glaube auch viele katholische Menschen hier in Wünnenberg haben gesagt, doch, das hat sich als gut herausgestellt. Man weiß es ja vorher nicht, was auf einen wartet, wenn man die Menschen nur einmal sieht oder einmal hört, dann hat man den ersten Eindruck. Aber ich glaube, in den letzten 11, 12 Jahren ist doch auch manchen in Bad Wünnenberg deutlich geworden, was sie mit mir haben und was sie mit mir nicht haben.
Auf alle Fälle. Und sie sind ja auch an vielen Stellen präsent. Ne? Man merkt das an sehr, sehr vielen Stellen. Nicht nur zu Schützenfesten, wo sie auch mit auftreten und auch da sind. Die Kirche ist sehr stark in vielen Sachen engagiert. Egal, ob das in der Kita ist, also in der Einrichtung halt für die Kinder oder auch in der Grundschule oder überhaupt in der Schule, im Konfirmandenunterricht. Also die Bandbreite ist unwahrscheinlich groß, bis hin zu Gottesdiensten, Seelsorge, was sie alles anbieten, in Anführungszeichen anbieten und wie weit dieses Spektrum geht. Wenn man das jetzt so ein bisschen umreißen würde, Herr Reiß, was ist so dieser Hauptfokus oder Hauptschwerpunkt Ihrer Tätigkeit oder der Arbeit?
Sie haben das schon ganz richtig beschrieben. Im Prinzip verstehen meine Frau und ich uns als Generalistinnen und Generalisten. Wir machen sozusagen von der Wiege bis zur Bahre alles, was an geistlichen, seelsorglichen Tätigkeiten anfällt, sage ich mal, für unsere Gemeindeglieder. Wir haben allerdings unterschiedliche Schwerpunkte entwickelt. Bei mir ist ein Schwerpunkt, dass ich mich um Schulen und Konfirmandenarbeit kümmere. Und bei meiner Frau ist der Schwerpunkt stärker im Bereich Seniorenarbeit angesiedelt. Das führt aber dazu, dass ich beispielsweise hier in Bad Wünnenberg in der Kita Schönen Aussicht, da haben wir eine schöne Partnerschaft aufgebaut. Die habe ich auch schon vorgefunden, als ich kam, und habe das weiterführen dürfen. Das ist ein sehr vertrauensvolles Miteinander, wo wir uns zu den hohen Festtagen, aber auch sonst im Jahr ökumenisch verabreden und dort präsent sind, kindgerechte Gottesdienste und Angebote gestalten und immer mal so sagen, hallo, wir sind da, schön, dass ihr da seid und lasst uns was gemeinsam tun. In den Grundschulen hier am Ort ist das ebenfalls der Fall und das geht dann eben tatsächlich auch in Haaren und in Fürstenberg. Die Grundschulen werden auch nach Möglichkeit mitbespielt. Bei den weiterführenden Schulen in der Profilschule bin ich präsent, soweit das geht, und dann im Mauritius-Gymnasium in Büren auch. Also das gehört jetzt zwar nicht mehr nach Bad Wünnenberg, aber viele Schülerinnen und Schüler gehen dort ja auch zur Schule. Das hat sich so ergeben, sicherlich auch daraus, dass ich vor vielen Jahren, auch etwa 15 Jahre lang, in der Schule gearbeitet habe und Religionsunterricht erteilt habe an einem Warburger Gymnasium.
Da liegt der Kontakt und der Draht zu den Kindern nahe, beziehungsweise halt ist dicht bei.
Dann ja, Fall. Genau, das kann man, würde ich so sagen, ob das die Jugendlichen heute auch noch so sagen würden, weiß ich nicht, denn da ändert sich ja doch auch relativ schnell.
Ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, also Sie machen das ja immer sehr herzlich, ich erkenne das ja aus eigener Erfahrung, in den Kindergärten und mit den kleinen Kindern zusammen, und ich glaube, Sie haben auch ein bisschen Freude dabei, ne?
Also ja,
das
doch.
Das ist jetzt nicht
doch.
Nur so gespielt. Und wie kriegen Sie das hin, dass die Kinder Ihnen auch da aufpassen, zuhören und mitmachen? Auch Gottesdienst ist ja auch so ein Thema halt, ne? Ja. Wenn da viele Kinder dabei sind. Ja. Schaltet man dann ab oder blendet man das aus, und, oder wie versucht man diese Stimmung hinzukriegen und das Miteinander?
Nach meiner Erfahrung ist es gut zu gucken, wer ist da, welche Kinder sind da, und vielleicht sich vorzustellen, was brauchen die jetzt für diesen Tag, für diesen Moment, in dem sie jetzt hier im Gottesdienst sind oder auch in der Kita, was brauchen die, und sich vorzubereiten und zu sagen, jetzt habe ich Kinder hier, die sind zwischen 3 und 6 Jahren alt, die haben vielleicht ein hohes Mitteilungsbedürfnis, viel Lust an Bewegung, und dann versuche ich das dem auch entsprechend hinzukriegen. Und wenn ich dann weiß, die sind da, dann halte ich meine Predigt kurz und versuche, die anschaulich zu machen und lese nach Möglichkeit nichts ab, sondern spreche frei und versuche, das auch ins Gespräch mit den Kindern zu bringen, dass sie irgendwie den Eindruck haben, ja, der meint mich tatsächlich mit dem, was er sagt, ja. Und das ist vielleicht ein bisschen sozusagen meine Art, darauf, auf diese Herausforderung dann einzugehen.
Und die nehmen das ja auch dankenswerterweise gut an, ne? Also die machen auch mit und sind da begeistert dabei. Ja. Und ich glaube, wenn man dann den Bogen ein bisschen spannt zu dem, was Sie gesagt haben, dann zu dem Religionsunterricht später in der Schule, wird es dann schon wieder ein bisschen kritischer.
Ja, das ist ganz anders. Das ist ganz anders. Denn Schule ist Schule und Schule ist Zwang. Das ist okay. Bei Kindern ist das ja immer auch ein Problem. Aber es hat sozusagen das Regelwerk von Schule. Jeder weiß, Unterricht findet statt und da ist der Lehrkraft und die macht das, die ist dafür verantwortlich, und dann muss es laufen.
Und dann passt das nicht mehr allen so gut in den Kram und dann wird die Kirche auch da irgendwo ein bisschen langweiliger, oder?
Ja, das ist wohl so. Das ist genauso, wenn man Geschichtsunterricht erteilt, dann wird Geschichte möglicherweise auch nicht das Spannendste sein, oder Physikunterricht wird auch nicht jedem gefallen, weil man nicht immer nur Experimente mit Knallbumm machen kann, sondern weil man vielleicht auch mal so ein bisschen zuhören muss und sich mit Grundlagen beschäftigen muss. Das ist leider so. Und die Erfahrung ist halt, dass die Aufmerksamkeitszeit, das zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, in den letzten Jahren auch ständig leider zurückgeht und man darauf entsprechend auch Rücksicht nehmen muss in der Vermittlung von Wissen.
Hat sich das im Laufe der letzten Jahre verändert, verschlechtert, Fragezeichen? Also diese Aufmerksamkeit, gerade ja, also wenn Sie das Schulwesen sehen?
Ja. In der also Form? In meinen Augen ist das so, und tatsächlich zeigen die PISA-Studien, die akute, aktuelle zeigt das ja auch, dass die Wahrnehmungsmöglichkeiten, das wirklich konzentrierte Lesen und Verstehen von Texten, dass das deutlich rückläufig ist. Und das ist eine echte Problemanzeige. für den Religionsunterricht in besonderer Weise, weil wir dort hauptsächlich eben mit Texten arbeiten. Mhm. Und das wird dann schwierig natürlich.
Was raten Sie den Eltern, die quasi ja auch diese Gespräche haben, wie wir sie jetzt vielleicht gerade haben, mit ihren pubertären Kindern, die dann nach Hause kommen und sagen, oh, das ist aber langweilig und ich habe da überhaupt nicht zugehört oder sowas. Also, wie kann man da so ein bisschen unterstützen oder helfen?
Also bei pubertären Kindern ist es besonders schwierig, weil die ja sowieso schon im Ablösungsprozess zum Elternhaus sind und sich von den Eltern vielleicht dann nur noch sagen lassen, wenn es ihre eigene Meinung bestätigt. Vorher kann ich nur sagen, lesen, lesen, vorlesen, lesen lassen, solange es geht, so oft es geht, Bücher verschenken, selber mit Vorbild vorangehen und alles dafür tun, dass das irgendwie läuft. Ich weiß, dass das für Eltern manchmal anstrengend ist und schwer ist, aber ich finde es auch schön, wenn es Lesepaten in Schulen gibt, in Kitas gibt, die dann tatsächlich dazu einladen. Und für mich wäre es eine wunderbare Angelegenheit, wenn wir im nächsten Jahr auch in unserer Kirchengemeinde so ein Lese-Event hinkriegen würden mit Schulen, mit Kindergärten, wo wir so mal einen Vorlesenachmittag, Vorleseabend oder so etwas gestalten können.
Das wäre doch eine gute Sache. Ist das schon in Planung oder war das jetzt ein Aufruf an alle, die dann auch mitmachen wollen, sich bei Ihnen zu melden?
Ist noch nichts in Planung, ist erstmal eine Idee und gerne stehe ich bereit da, dass wir was auf die Beine stellen.
Weihnachten ist ja auch der Tag des Wünschens, also von daher schließen wir uns da mal an und wir rufen alle auf, die sich da mitmachen möchten, halt sich zu melden. Wann und wie lassen wir Ihnen über, um dann zu gucken, wann das so laufen kann.
Genau.
Halt, ne? Aber zumindest versuchen wir damit mal die digitale Welt ein bisschen zur Seite zu schieben und die analoge Welt mit Büchern und Ähnlichem wieder ein bisschen nach vorne zu ziehen.
Ich glaube, man kann auch gut digital lesen, aber man muss es tun. Also ich selber habe auch irgendwie so digitale Lesegeräte, natürlich. Ich lese auch viel am Computer, das ist klar. Aber es braucht auch genauso die Aufmerksamkeit wie beim Buch. So viel zum Digitalen. Ich will das nicht verteufeln.
Nein, alles gut. Das war auch jetzt nicht der Punkt dazu halt. Klar, Konfirmandenunterricht oder sowas, das begleiten Sie auch. Es geht dann weiter. Dann vielleicht kommt dann die ein oder andere Hochzeit dazu, die Sie begleiten. Und auch, das sind ja dann freudige Erlebnisse.
Ja. Also tatsächlich ist das, jetzt komme ich nach gut 10 Jahren tatsächlich in die Situation, dass die ersten Konfirmandinnen und Konfirmanden, die ich konfirmiert habe, jetzt die Ehe schließen und dann auch bald schon die ersten Kinder zur Taufe tragen. Und das ist natürlich eine besonders schöne Erfahrung, dass man merkt, da ist etwas gewachsen und das hat über die Jahre gehalten. Und es ist ein großartiges Wiedersehen und trotz vieler Jahre, die manchmal dazwischen liegen, ist es doch so, dass es ein großes Vertrauen und ein großes Zutrauen in die Arbeit der Kirche und auch in die Arbeit des Pfarrers an der Stelle gibt.
Ist das auch die Kraft, die Sie selber dann daraus ziehen halt quasi? Weil so einfache Zeiten sind es ja auch manchmal nicht gerade, ne? Oder was heißt gerade überhaupt?
Das ist sicherlich so, dass mir das Kraft gibt, aber es gibt es ist eine gute Resonanz, sage ich mal, für das, was man tut. Mhm. Und das andere ist, dass natürlich die Kraft, die ich selber brauche, ich auch aus der biblischen Tradition schöpfe. Also aus der Beschäftigung mit der Heiligen Schrift, mit dem Gebet, mit dem Hinhören auf das, was Gott von mir erwartet und will. Das ist etwas, was ja zu meinem geistlichen Leben auch dazu gehört. Und das ist sozusagen die andere Seite der Resonanzgebung.
Sie sind ja auch und müssen auch immer Motivator sein, in Anführungsstrichen. Das heißt also, Sie können nie einen schlechten Tag haben. Sie müssen, also sollten zumindest nicht, ne, müssen die Leute immer mitnehmen und auch selber motivieren. Nicht nur sonntäglich, sondern auch bei Ihren Besuchen. Wie erreicht man das? Ist das wirklich diese Kraft, die dann von innen herauskommt oder? Ich stelle mir das sehr schwer vor, immer wieder, jeden Tag aufs Neue und trotz mancher Niederlagen, die man erleidet.
Also es wäre wohl vermessen, wenn ich sagen würde, ich bin immer gut drauf und ich bin auch immer gleich gut oder gleich schlecht drauf. Auch ich habe meine Höhen und Tiefen, das merken die Menschen sicherlich auch. Ich bemühe mich tatsächlich dann die Situation professionell zu gestalten. Das gehört dazu und zu sagen, wie es mir jetzt geht, ist gerade nicht so wichtig. Wichtig ist mein Gegenüber und dem Raum zu geben für seine Erfahrung, für seine Herausforderung, manchmal für seinen Kummer, manchmal für seine Freude, da zu sein und ja, dafür Sorge zu tragen, dass das irgendwie mit Gott in Kontakt kommt. Das ist das, was mir da wichtig ist.
Ist es vielleicht auch so ein bisschen für einen selber oder für die anderen, nicht nur die zuhören, sondern für alle anderen, sich selber vielleicht ein bisschen zurückzunehmen und gar nicht mehr so nur immer an sich zu denken, weil wenn ich manchmal sehe, wie beim Einkaufen mit dem Einkaufswagen geschoben wird oder dann nochmal gedrängelt wird oder sowas halt, und das ist ja doch oftmals, wenn man dann die Reflexion geht, sagt, das muss doch gar nicht sein, ne?
Ja, also. Genau. Also das ist etwas, was in der Begegnung mit anderen Menschen, glaube ich, ganz wichtig ist. Ich sage mal ein altes Wort, demütig zu sein. Mhm. Bedeutet, dieser Mensch, der mir begegnet, hat seine ganz eigene Geschichte und hat sein ganz eigenes Recht mit seinen ganz eigenen Erfahrungen. Und das möchte ich gerne wertschätzen und würdigen. Und für mich ist das Auftrag, weil jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Und in diesem Menschen begegnet mir eine Facette von Gottes Wirklichkeit. Und das ist in der Regel sehr bereichernd, manchmal auch sehr, sehr traurig, wenn man mit gescheiterten Lebensentwürfen zu tun bekommt oder mit schweren Krankheiten oder mit Suchtproblematiken. All das gehört ja auch mit dazu.
Mhm. Und genau, das gehört dazu, das ist mit in dem Kreislauf drin, aber trotzdem fragen Sie sich wahrscheinlich auch und die Angehörigen oder die Beteiligten, warum?
Ja. Die Frage ist, ja, so eine moderne Frage, also 200, 300 Jahre alt, ja.
Mhm. Okay.
Und manchmal ist es klug, sich zu fragen, warum eigentlich nicht?
Mhm.
Also ich habe manchmal den Eindruck, wir haben sozusagen den Anspruch an das Leben gestellt, dass alles immer super läuft. Dass alles perfekt laufen muss und ich alt werde und keine Krankheit habe und irgendwann, wenn ich es mir vorstelle, dann möchte ich doch auch auf die Art und Weise einschlafen, die ich gut finde. Aber ich glaube, das Leben ist kein Wunschkonzert und kein Ponyhof. Und es ist die Herausforderung, wirklich das anzunehmen, was das Leben einem bereitet. Und dazu ist, glaube ich, der Glaube eine gute Hilfe, weil er dazu hilft, von sich selbst ein Stückchen abzusehen und das einem anderen anzuvertrauen, was man selber auch erlebt.
Aber schwer für viele, ne?
Ja, also schwer, weil es vielleicht nicht so gut eingeübt ist. Ich glaube nicht, dass es generell schwer ist, eine große Herausforderung. Jemand, der auf der Sportbahn steht und einen Weitsprung machen will, ungeübt ist, der wird vielleicht 1-2 Meter springen.
Mhm.
Aber jemand, der geübt ist, der wird vielleicht 3 oder 4 Meter springen. Und so ist das, glaube ich, mit dem Glauben auch. Es braucht tatsächlich auch die Übung, die Stille, das Gebet, auch mal zu lesen in der Bibel und darauf zu vertrauen, dass Gott es gut mit einem meint. Und dann können, es muss nicht, aber es kann dazu beitragen, dass wir mit den Herausforderungen des Lebens leichter umgehen können.
Und es akzeptieren.
Und
vielleicht
es akzeptieren.
In dem Zuge, genau. Dann akzeptieren, ja. Wie es ist.
Ja, genau. Ja? Genau. Wobei, das möchte ich auch sagen, für mich ist Glaube nicht ein Stillhalteabkommen. Es gibt genügend Dinge, wo ich sagen muss, gerade der Glaube muss hier protestieren. Ich habe jetzt am letzten Sonntag gerade einen Gottesdienst zum Thema der Menschenrechte gemacht. Und wenn ich mir überlege, wie viel Recht und Unrecht es gibt und wie viel Gewalt und Naturzerstörung, wie Frauen in vielen Ländern, auch in unserem Land, immer noch benachteiligt werden, wie mit Menschen mit Einschränkungen umgegangen wird, da muss ich sagen, da darf man nicht stillhalten, sondern da muss man protestieren. Und wenn die Menschen das selber nicht können, dann ist die Kirche auch dazu da, Anwalt für die Schwachen zu sein und zu sagen, Das geht so nicht. Das haben wir Gott sei Dank als eine Aufgabe in unserer verfassten Diakonie auch, die da tätig ist und die sich auch zum Sprachrohr für die macht, die eben selber keine Stimme haben.
Ich finde das gut. Ich finde das sehr gut, weil es gibt natürlich auch andere Zeiten und es gab auch andere Zeiten, wo die Kirche vielleicht nicht so das Sprachrohr war an der einen oder anderen Stelle. Deswegen würde ich es mir wünschen, also ich mir jetzt, dass das stärker auch nach draußen kommt, gerade in diesen turbulenten Zeiten, wie wir sie jetzt gerade haben.
Ne? Yeah.
Die Zeit ist nicht so einfach. Also wir hatten es vorhin schon mal in der Form. Also auch als Kirche, und ich glaube, die Frage ist legitim halt auch, haben Sie natürlich auch mit Austritten zu kämpfen, wirklich auch zu kämpfen. Sie halten viel dagegen, sie versuchen durch viele Sachen halt auch alle als Mitglied zu behalten. Wie gehen Sie damit um? Beziehungsweise wie versuchen Sie es zu verhindern, aber auch wie versuchen Sie da noch trotzdem alle zu betreuen, die es zu betreuen gibt?
Also es sind ja viele Fragen auf einmal.
Ja, ja.
Um das Thema Kirchenaustritt ranken sich auch immer noch bei mir viele Geheimnisse, muss ich ehrlicherweise gestehen. Das ist für viele Menschen ein sehr persönlicher, individueller, manchmal sogar schon intimer Schritt, an dem sie wenig andere Menschen teilgeben. Und es ist mir leider noch nie vorgekommen, dass jemand, der mit dem Kirchenaustritt sich beschäftigt hat, vorher zu mir gekommen ist, um mit mir das Gespräch darüber zu führen, was ihn beschäftigt dabei. Das ist in der Regel nicht der Fall, dass das vorher geteilt wird, vielleicht weil befürchtet wird, dass ich das nicht ernst nehme und sowieso nur darauf dränge, dann in der Kirche zu bleiben, das könnte ja sein. Trotzdem erleben wir eben nur einen formalen Brief vom Amtsgericht, wo uns dann mitgeteilt wird, dass Person X aus der evangelischen Kirche ausgetreten ist. Wir bedauern das, können aber in der Regel nicht nachhalten, wo der Grund liegt. Mhm. Wir reagieren darauf, indem wir die ausgetretenen Räume anschreiben und ihnen einen Fragebogen dazu geben, wo sie nochmal ankreuzen können, was der Grund ihres Austritts ist. Das wird von manchen ehemaligen Gemeindegliedern dann angenommen. Wir haben etwa einen Rücklauf von 15-20%. Und da sehen wir sehr deutlich, dass die Institution der Kirche, also als Institution, in die Krise gerät und die Menschen austreten, weil sie diese Institution nicht finanzieren möchten. Weil sie sagen, da ist vieles im Argen, über Missbrauch bis hin zur Verwendung von Geldern. Wenn wir dann fragen, wie sind Sie denn mit der Arbeit der Kirchengemeinde vor Ort zufrieden, dann ist da in der Regel, also wirklich im geringsten einstelligen Bereich, wird dann gesagt, da sind wir unzufrieden, sondern die meisten sagen, entweder nehmen wir es gar nicht so wirklich wahr oder wir sind durchaus zufrieden mit dem, was da passiert. Sodass wir da wenig Handhabe selbst haben. Und in den wirtschaftlich angestrengten Zeiten, die wir im Moment erleben, wo jeder tatsächlich auf sein Geld schaut, fragt man sich dann, muss ich das jetzt oder will ich das noch weiter bezahlen, diesen Kirchen?
Und dann Steueranteil. Wird vielleicht auch ein schneller Weg gewählt, ein einfacher Weg gewählt und ausgetreten in der Phase.
Ja.
Aber ich ein bisschen beruhigen kann ich Sie, glaube ich. Also ich bin in diversen Vereinen tätig, egal, oder auch in anderen Verbänden tätig, in Anführungsstrichen. Das ist manchmal ähnlich, ne? Also es wird dann auch, also es wird die Diskussion, das Austreten gibt es nicht, sondern es wird einfach nur gemacht. Und hinterher ist es dann fast unmöglich, jemanden auch wieder zurückzuholen oder sowas. Das ist machen viele mit sich selber aus irgendwie.
Ja.
Zumindest, was ich von der Verbands- oder Vereinsseite her kenne.
Ja, und da sind wir, glaube ich, an der Stelle im gleichen Boot, weil wir mit den Folgen gemeinsam umgehen müssen. Und die Folgen sind eben, dass die finanziellen Möglichkeiten der Kirche dadurch deutlich reduziert werden und dass aber die Ansprüche an die Kirchen und die Kirchengemeinde nach wie vor hoch sind. Also sie soll sich natürlich gesellschaftlich sozial engagieren, sie soll diakonisch sein, sie soll Kindergärten betreiben und all dies und all das. Aber das Geld, was dafür benötigt wird, über das Maß hinaus, was vom Staat refinanziert wird, wird immer weniger. Und dann muss man entsprechend gucken, was man noch leisten kann.
Sie hatten auch im Vorgespräch vorhin erzählt, wie viel Sie tatsächlich betreuen müssen in dem Falle. Und wenn das immer weniger wird, dass die Fläche halt immer viel, viel größer wird. Das ist also auch ein logistisches Problem, ist in Anführungsstrichen, von A nach B und nach C und wieder zurück und so weiter und so fort. Also es muss ja auch alles bewerkstelligt werden. Ne? Ja. Soll kein Jammern sein, das will ich damit nicht sagen, aber es ist halt eine Folge dessen, was gemacht werden muss.
Ja, in der Tat. Also die Evangelische Kirchengemeinde Büren-Fürstenberg wird sich zum 1. Januar mit der Evangelischen Kirchengemeinde Lichtenau vereinen und eine neue Gemeinde gründen. Die wird dann heißen Evangelische Erlöserkirchengemeinde am Sintfeld und wird eine Fläche umfassen, von Steinhausen bis nach Kleinberg und von Bleiwäsche bis nach Etteln. So, dann hat man so ungefähr das, was man sich als Landschaft Südkreis Paderborn vorstellt.
Das bedingt ein schnelles Pferd oder mehrere schnelle Pferde oder vielleicht auch ein paar E-Bikes oder ein E-Bike mit zwei Akkus oder so. Ne?
Ja, ja. Also natürlich sind viele Wege mit dem Auto dann zu machen. Das ist für die Menschen vor Ort dann immer schwierig, weil sie die Fahrperson nicht mehr direkt auf der Straße ansprechen können. Und dieser persönliche dörfliche Kontakt, der früher da war, wo der Pfarrer im Dorf gewohnt hat und jeder wusste, der ist da und der steht auch mal am Gartenzaun und schneidet die Rosen und hilft mal gerade eben, wenn es, was weiß ich, zu tun gibt, das ist nicht mehr so. Weil wir müssen im Moment 3.500 Gemeindeglieder pro Person betreuen, pro Fahrstelle betreuen und die verteilen sich eben auf eine sehr, sehr große Fläche und deswegen trifft man die Fahrperson nicht mehr so normal an. Natürlich gehe ich auch nochmal einkaufen, da kann man mich auch ansprechen.
Das trifft ja nicht nur die evangelische Kirche, das trifft auch Ihre Kolleginnen und Kollegen halt von der katholischen Kirche.
Ja. Genau. Da sieht's ja da witzeln wir schon mal rum, dass wir am besten mit einem Diensthubschrauber ausgestattet werden, um die weiten Strecken zu bewältigen. Und das ist auch tatsächlich eine echte Herausforderung, weil beispielsweise Schulen ihre Schulentlassgottesdienste so takten, dass sie für die anderen Menschen natürlich günstig sind, wollen dann aber gleichzeitig geistliche Betreuung. Aber das können wir alles gar nicht mehr hintereinander kriegen, weil wir ja noch diese Wege dabei haben.
Aber so als Außenstehender, die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche hier vor Ort zumindest funktioniert sehr gut. Ne? Ja, also ich sehe sie immer in Abstimmung bei öffentlichen Veranstaltungen und so weiter und auch mitnehmen.
Da bin ich sehr dankbar für, dass das möglich ist. Also gerade mit Herrn Jaczyjewski ist das ein sehr gutes, sehr kollegiales, um nicht zu sagen brüderliches Zusammenarbeiten. Das hat sich sehr schön entwickelt. Und wir sind ja durch den Zusammenschluss dann auch im gleichen Gelände sozusagen unterwegs und können dann auch wirklich bestimmte Dinge gut miteinander koordinieren. Wir werden zunehmend darauf zugehen, das zeigt die letzte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, dass wir in einem postkonfessionellen Zeitalter leben. Das heißt also, es wird auch in Zukunft stärker noch so sein, dass entweder ein evangelischer oder ein katholischer Geistlicher da sein wird. Und nicht mehr beide oder nicht nur der eine für die eine Seite, sondern dass die Ökumene eigentlich das ist, was die Menschen von vornherein leben und brauchen und denken. Ich vermute mal, dass es den meisten der Hörerinnen und Hörer so geht, dass sie sagen, ob ich jetzt evangelisch oder katholisch, das ist eigentlich zweitrangig. Christ sein ist entscheidend und wenn ich da das bekomme, was ich brauche, dann ist alles gut. Und wenn ich in die Zukunft blicke, dann wird das wahrscheinlich so sein, dass wir noch stärker zusammenarbeiten und gemeinsam Häuser betreiben, gemeinsam unsere Gemeindearbeit gestalten, gemeinsam auch für Taufen und Hochzeiten unterwegs sein werden. Vielleicht auch bei Bestattungen, das wird uns hier noch zeigen, aber ökumenische Hochzeiten gibt es ja schon lange und bei Taufen, das ist eigentlich das ökumenische Sakrament, das in beiden Konfessionen auch zu Recht in gleicher Weise anerkannt wird. auch da wäre es durchaus möglich, mehr aufeinander zuzugehen.
Dann kommen ja ein bisschen was auf Sie zu und auf uns.
Halt, ja, ne? Ja, auf alle, glaube ich, auf alle. Die, ja. Die Zeit bleibt nicht stehen und es geht voran und wir sind in einem ständigen Wandel begriffen. Mhm. Das wiederum ist gut evangelisch. Luther hat gesagt, die Kirche ist eine Veranstaltung, die sich immer selber wieder reformiert. Weil die Zeit sich ändert, muss sich auch die Kirche ändern in dem, was sie tut. Das Einzige, was sich nicht ändert, ist das Evangelium von Jesus Christus.
Was ja auch gut so ist.
Das ist allerdings.
Und was sich nicht ändert, ist, dass wir in ein paar Tagen Weihnachten feiern. Das ja. ist auch Gott sei Dank so und auch schon lange so. Jetzt ist ja die Kirche meistens zu Weihnachten voll.
Ja.
Sehr viel. Auch ja. ein bisschen wetterabhängig natürlich ja. manchmal, aber viele Leute nehmen das wahr. Was ist für Sie Weihnachten?
Weihnachten ist für mich ein großes Wunder. Also auf dieser theologischen Ebene. Gott hat sich entschieden, Mensch zu werden. Und nicht als Held in die Welt einzutreten, sondern als kleines, bedürftiges Kind. Und sich diese Verletzbarkeit nochmal vor Augen zu führen, ist für mich das große Geheimnis von Weihnachten. Dass dabei gleichzeitig so ein Glanz in die Welt kommt, der uns erfüllt und der Menschen heute auch noch ganz anders sein lässt, als sie sonst so drauf sind, das finde ich sehr berührend. Ich mache den Eindruck, dass dann, wenn ich Menschen bei Gottesdiensten begegne zum Weihnachtsfest, ja, die Atmosphäre eine andere ist. Die Menschen sind anders gestimmt. Und das finde ich, ja, ist eine sehr schöne Erfahrung. Das macht mir sehr viel Freude und ich kann nur sagen, kommt. Evangelisch, katholisch, wir freuen uns über jeden, der kommt und an den Gottesdiensten teilnimmt, wo wir das dann auch nochmal feiern, die alten Choräle singen, die dazugehören und uns nochmal in dieses geheimnisvolle Geschehen von Bethlehem mit reinziehen lassen.
Und selbst wenn es noch vorher der größte Stress war irgendwie, also familiär vielleicht Trubel, Arbeit, alles drumherum und Essen muss noch gemacht werden, aber irgendwie wird es dann doch so zum 24. runtergefahren und man erlebt dann dieses Weihnachten und vor allen Dingen auch für die Kinder hauptsächlich dann nochmal, wo gesagt wird, Mensch, das ist was Besonderes und sie merken das dann auch. Ne? Ich meine, die sind ja bei Ihnen auch im Gottesdienst und aufgeregt,
ja,
Nachmittag
sagen, ja, ja,
das ist ja,
ja
großer Trubel genau. dann da immer. Ne?
Also die Anspannung ist am Nachmittag noch sehr groß bei allen. Also, und wir nehmen das auf, wir machen um 16 Uhr ein Krippenspiel, Gottesdienst, da merkt man schon, dass das auch die Kinder gerade anspricht und dass das auch so diese Anspannung löst und auch diese Erwartung an das Weihnachtsfest dann auch ein bisschen gelöst wird. Um 18 Uhr, wenn wir den Gottesdienst haben, ist die Situation eine völlig andere. Da sind eher Erwachsene da, junge Erwachsene, ältere Erwachsene, die so ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Und wenn wir um 23 Uhr einladen, dann ist nochmal also dieses meditative Abschließende nochmal so ganz im Hintergrund, wo man sagt, so, jetzt haben wir diesen Tag hinter uns, aber wir wollen uns doch nochmal auch ja am Ende des Tages damit beschäftigen und nochmal so zur Ruhe kommen und diesem Geheimnis von Weihnachten nochmal neu auf die Spur kommen. Das ist an allen drei Orten oder allen drei Gelegenheiten nochmal sehr unterschiedlich. Und alles hat seine schöne Berechtigung.
Und für Sie kein Stress?
Doch, auch Stress, natürlich. Also, aber nicht mehr so viel, weil erstmal gibt es sowas wie eine Berufsroutine. Zweitens sind die Kinder mittlerweile groß. Und ja, man hat so seine eigenen Rituale für das Weihnachtsfest ja auch entwickelt. Und das hilft ungemein. Das hilft.
Sie haben ja dann auch am ersten Weihnachtstag und am zweiten Weihnachtstag ja auch noch Gottesdienste.
Ja.
Was ist für Sie der schönste Gottesdienst in der Zeit?
Das kann ich gar nicht sagen. Sie sind alle auf ihre Weise schön. Sie sind dann besonders schön, wenn sie, ich sag das nochmal, Resonanz erzeugen. Mhm. Wenn wir den Eindruck haben, wir tun das nicht für uns, sondern wir tun das für euch Menschen, die ihr in die Gottesdienste kommt. Und wir spüren eure Erwartung und wir können mit dieser Erwartung umgehen und die gemeinsam gestalten. Dann dann ist es schön. Es gibt Gottesdienste, die sind nicht schön, weil man da irgendwie Menschen vor sich hat, die gar nicht da sein wollen oder so, die nur da sind, weil es vielleicht Familientradition ist oder so etwas. Schön sind Gottesdienste dann, wenn sie getragen werden von allen, wenn gesungen wird, wenn das Vaterunser gemeinsam auch wirklich gebetet wird und nicht runtergeleiert wird. Mhm. Wenn die Augen strahlen, die den Weihnachtsbaum sehen und die Kerzen daran, dann ist das sind schöne Weihnachtsgottesdienste.
Ich wünsche Ihnen jedenfalls, dass das oder uns, dass das genau so eintrifft.
Ja, das wünsche ich uns auch.
Vielen Dank. Wir haben ein paar Daten noch bereit. Also 24.12. haben Sie gerade gesagt, da ist morgens kein Gottesdienst. Ich habe hier stehen, ab 14 Uhr geht was los, dann 16 Uhr,
um 18 Uhr,
um 16 Uhr,
ja.
Und um 18 Uhr.
Ja, also um 14 Uhr geht es insofern los, weil wir dann schon in Büren unterwegs sind, aber mhm. hier in Bad Wünnenberg sind wir erst um 16 Uhr dran mhm. und dann um 18 Uhr und um 23 Uhr nochmal in Büren.
Mhm. Okay, und um 14 Uhr ist auch in Büren, also
ja,
die Zeit war jetzt nicht so ganz verkehrt.
Genau.
Okay. Und dann am Montag, den 25. haben wir auch nochmal Gottesdienst.
Genau, der ist hier um 10.45 Uhr mhm. zur Regelzeit ein Singegottesdienst, wo wir tatsächlich ganz viel die schönen Weihnachtslieder singen, die schönen alten Weihnachtslieder. Die anderen, die kann man ja zu Hause über die Spotify und andere Anbieter dann hören.
Da, wo man auch unseren Podcast hören kann.
Zum Beispiel, genau.
Ja, genau.
Und erst am zweiten Feiertag wird das auch nochmal so sein. Da sind wir in Büren dann um 9 Uhr mit auch einem Singegottesdienst.
Mhm. Ja, jetzt gibt es ja auch, also es gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Fragen, die noch irgendwo rumschwören. Ich habe da noch ein paar auf dem Zettel, die Zeit läuft leider ein bisschen davon. Für die, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag mit Ihnen oder mit der evangelischen Kirche zu tun haben, aber gesagt haben, Mensch, das ist doch interessant, was da so gerade erzählt wird und berichtet wird und wird gerne mal dazukommen, mal kennenlernen. Wie kommt man zu Ihnen? Also außer, dass man natürlich in das Haus kommen kann, in die Kirche kommen kann, aber Informationen gibt's auf der Homepage?
Ja, wir haben also eine Homepage, wir sind in den sozialen Medien aktiv und wir haben auch noch einen analogen Gemeindebrief, der in unserer Kirche ausliegt, weil wir ja hin und wieder auch persönliche Daten darin veröffentlichen, kann der nicht ausgelegt werden, aus Datenschutzgründen. Aber wenn man bei uns vorbeischaut, dann kann man alle Informationen erstmal so bekommen. Unsere Homepage www.evangelisch-in-büren-fürstenberg.de.
Oder man googelt es einfach.
Man googelt es einfach, genau, das ist am einfachsten. Ja. Und sonst telefonisch sind die Büros und die Fahrpersonen auch zu erreichen und auch über Mail. Also wer will, kann.
Wer will, kann und findet sie immer irgendwo.
Ja, ganz genau.
Und letzte oder vorletzte Frage vielleicht. Es gibt ja auch reichlich Mitarbeiterinnen. Das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen halt. Also das heißt, es sind ja nicht nur Sie alleine, sondern Ehrenamtliche ganz, ganz viele dabei, die da helfen und auch natürlich im Büro, die helfen.
Ja.
Das ist ja auch ein großer Blumenstrauß von Helferinnen und Helfern.
Gott sei Dank, muss man sagen, neben dem Evangelium, das wir als reichen Schatz haben, haben wir ganz viele Menschen, die mitarbeiten. Wir haben einige Beschäftigte im nicht besonders, also eher im geringfügigen Bereich. Die sind im Büro beschäftigt oder als Reinigungskräfte oder in der Gartenarbeit. Und wir haben sehr viele Ehrenamtliche. Das ist wirklich ein ganz großes Geschenk, mit dem wir, oder für das wir sehr dankbar sind. Ich sag mal nur, als ich vor 10 Jahren hier anfing, war die Konfirmandenarbeit rein pfarrpersonenorientiert. Und ich habe mittlerweile etwa 20 ehrenamtliche Jugendliche, die das mitgestalten. Nicht immer alle, aber doch so, dass wir da gut miteinander unterwegs sind. Und in der Kinderkirche gibt es Ehrenamtliche. Wir haben eine Familienkirche jetzt neu wieder aufgebaut. Da sind neue Ehrenamtliche dazu gekommen. Das Krippenspiel wird von Müttern vorbereitet und geleitet. Und also die Gemeindeleitung im Presbyterium liegt bei Ehrenamtlichen. Da sind meine Frau und ich als Hauptamtliche deutlich in der Minderzahl. Von 10 sind 2 hauptamtlich und die anderen sind ehrenamtlich. Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Schatz, den wir haben. Und wie das bei Schätzen so ist, der kann nicht reich genug sein. Wer Lust hat und sich begeistert und gerne sich engagieren möchte, ist herzlich willkommen, Kontakt mit mir aufzunehmen oder auch mit meiner Frau und Dinge zu erproben. Wir haben den Eindruck, es ist gut, wenn wir so ein als Kirche auch Erprobungsraum für soziales Engagement sind oder für ehrenamtliches Engagement. Das muss nicht alles für die Ewigkeit sein, sondern es kann auch ein Projekt sein, wo man sagt, ich will mal das und das ausprobieren mit ein paar Leuten. Und dann sind wir gerne bereit, das zu unterstützen und schauen, wohin uns die Reise führt.
Das war der Werbeblock auch dafür.
Genau,
der ist genau. Sehr, sehr wichtig, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Das muss auf festen und soliden Füßen und Beinen stehen. Ein herzliches Dankeschön für dieses Gespräch. Ich wusste am Anfang auch nicht, auf was wir uns einlassen. Ich hatte gedacht, okay, vielleicht kratzen wir an der einen oder anderen Oberfläche. Ich fand, wir sind schon ganz schön tief gegangen.
Ja, vielen Dank.
Ich hoffe, es hat euch da draußen auch gefallen. Ihr könnt es gerne zurückschreiben. Und ich sage jetzt von meiner Seite natürlich euch eine frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Aber das Schlusswort und das zu Weihnachten überlasse ich natürlich Ihnen. Das ist Ihre Wahl, was Sie machen und wie Sie es denn gerne tun möchten, Herr Reis.
Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich für dieses Gespräch, dass ich die Gelegenheit hatte, hier zu Gast zu sein. Freut mich sehr. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern wirklich bewegende, friedliche Weihnachten, wo sie dem Geheimnis der Geburt Jesu Christi nochmal neu auf die Spur kommen können. Vielen Dank.
Danke.